So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Mit diesem Wochenspruch aus dem Buch Jesaja grüße ich Sie ganz herzlich zum Gottesdienst hier in der Pauluskirche. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dieser zweite Teil des Wochenspruchs ist übrigens einer der beliebtesten Tauf- und Konfirmationssprüche. Und er steht jetzt als Zusage über unserer neuen Woche. Bei diesen Gottesdiensten im Sommer geht es um Personen aus dem Alten Testament, heute um Saul, König Saul, Israels erster König, Gottes erste Wahl. Und was es mit diesem ersten König und Gottes erster Wahl auf sich hat, darüber hören wir nachher in der Predigt von Dieter Litschel einiges mehr. Wir singen jetzt das erste gemeinsame Lied, Die helle Sonne leucht jetzt herfür. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir beten im Wechsel Verse aus Psalm 139. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Thank you. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr der Welt bist. Du sitzt zu Rechten Gottes. Dir, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Unseren Augen bist du verborgen, aber trotzdem bist du uns nah. Wir danken dir, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und du siehst, was wir mitbringen. Du siehst unsere Ängstlichkeit, unseren Zweifel, unseren Unglauben, unsere Mutlosigkeit, unsere Lieblosigkeit, unsere vielen offenen Fragen. Und du siehst auch unsere Freude und unseren Dank und unser Lob. Wir sagen dir in der Stille, was uns jetzt ganz besonders beschäftigt. Wir bitten dich, vergib uns. Wir vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf deine große Barmherzigkeit und sprechen, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Nimm von uns, Herr, unsere Sünde und gib, dass wir mit offenem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst feiern. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 1 bis 10. Als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkungen bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Im Übrigen bemühen wir uns, so zu leben, dass wir niemand auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei, dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Wir erweisen uns als Gottes Diener, ob wir nun geehrt oder geschmäht werden, ob man Schlechtes über uns redet oder Gutes. Wir werden als Betrüger angesehen, aber wir halten uns an die Wahrheit. Wir werden nicht beachtet und sind doch anerkannt. Ständig sind wir vom Tod bedroht und doch sind wir, wie ihr seht, immer noch am Leben. Wir werden schwer geplagt und kommen doch nicht um. Wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Ehre sei dir, Herr. Gemeinsam bekennen wir unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gemeinsam für das nächste Lied. Herr, gib uns Mut zum Hören.
Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhen. Wir danken dir, du willst uns Gutes tun. Amen. Saul, einzigartig im Leben und im Tod. So schrieb Elie Wiesel, der bekannte jüdische Schriftsteller, Bibelausleger und Nobelpreisträger. Saul aus dem kleinen Stamm Benjamin wird von Gott berufen und fallen gelassen. Sein Leben ist einzigartig, erschütternd, dramatisch, voller überraschender Höhen und plötzlicher Abstürze. Extreme prallen aufeinander, Prophetie und Wahnsinn, Freundschaft und Verrat, Mut, Versagen, Segen und Fluch. Das erste Buch Samuel erzählt vom Aufstieg und Fall des ersten Königs Israels, der ein Königreich gewinnt und es wieder verliert. Es erzählt vom alten Propheten Samuel, manchmal wird er auch Richter oder Seher genannt, der zuerst als Königsmacher auftritt und dann der schärfste Kritiker des Königs Saul wird. Und wie David, ein junger Hirte, als Sauls Rivale und Gegenspieler aufsteigt. Das alles ist ganz großes Kino. Und es wird kaum jemanden geben, der die Geschichte Sauls liest, ohne davon berührt und erschüttert zu sein. Sie fängt ganz trivial an, mit der Suche nach verloren gegangenen Eseln. Und endet nach einer nächtlichen Totenbeschwörung mit dem Tod Sauls. Und so beginnt die Geschichte. Es war ein Mann von Benjamin mit Namen Kisch. Ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er. Eines Hauptes länger als alles Volk. Auftritt des Helden. Vater Kisch verliert seine Eselinnen. Er schickt seinen Sohn Saul los, sie zu suchen. Tagelang sucht er sie, vergeblich. Er will die Suche schon abbrechen, weil er annimmt, dass sein Vater sich zu Hause Sorgen um ihn macht. Da gibt ihm ein Knecht einen guten Rat. Siehe doch, da ist ein Mann Gottes in dieser Stadt, ein ehrwürdiger Mann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. So lass uns nun dahin gehen. Vielleicht sagt er uns den Weg, den wir gehen sollen. Die beiden diskutieren noch eine Weile, wie man diesen Mann Gottes, Samuel, denn bezahlen könne. Damals wurden Seher und Propheten für ihre göttlichen Ratschläge nämlich selbstverständlich bezahlt. Dann geht Saul zum Propheten. Ganz selbstverständlich suchten die Menschen damals göttlichen Rat und Beistand. Nicht nur am Sonntagmorgen für die ganz großen Dinge, sondern auch für die kleinen Dinge ihres Lebens. Hier für die ganz profane, aber durchaus nicht unwichtige Suche nach den verloren gegangenen Eselinnen. Frage, würden wir das auch so machen, wenn wir zum Beispiel etwas verlieren, ein Schlüssel, ein Portemonnaie? Was fällt uns da eher ein? Ein Kraftausdruck, den ich hier in der Kirche jetzt nicht zitieren werde, oder ein Gebet zum Herrn? Oder vielleicht beides. Erst der Kraftausdruck und dann noch ein Gebet, nach einigem Nachdenken. Die Eselei, die Suche nach den Eseln ist gar nicht der Punkt unserer Geschichte. Gott hat Größeres mit Saul vor. Er bereitet Samuel auf seinen Besuch vor. Morgen um diese Zeit, lesen wir, will ich einen Mann aus dem Lande Benjamin zu dir senden. Den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben, dass er mein Volk errette aus der Philister Hand. Denn ich habe das Elend meines Volkes gesehen und sein Schreien ist vor mich gekommen, spricht der Herr. Als nun Samuel Saul sieht, sagt es ihm der Herr noch einmal ganz genau. Siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Samuel lädt Saul ein, beruhigt ihn wegen der Eselingen und bewertet ihn reichlich. Sie übernachten. Der Prophet weckt den jungen Saul sehr früh am nächsten Morgen auf und man geht vor die Stadt, um ihn zum König zu salben. Da nahm Samuel die Ölflasche, heißt es, goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesetzt. Etwas merkwürdig ist das Ganze schon. Eine Königssalbung, aber sehr bescheiden. Kein großer Staatsakt. Alles geschieht ganz ohne Pomp, ohne Trommelwirbel und Trompetengeschmetter, in großer Stille und Verborgenheit. Dabei passiert hier etwas umstürzend Neues in der Geschichte Israels. Das Volk Israel, bis dahin bloß ein lockerer Verband von 12 Stämmen, wird geeint. Unter Sauls Herrschaft wird Israel zu einer Macht, mit der man rechnen muss. Es wurde auch Zeit, angesichts vieler Feinde ringsum. Philister, Ammoniter, Edomiter, Amalekiter, wie sie alle hießen, die das bis dahin führungslose Volk immer wieder bedrängten und bedrohten. Der Start des neuen Königs ist vielversprechend. Als die Israeliten von Samuel schließlich auf einer Volksversammlung erfahren, dass Gott ihrem Wunsch nach einem König endlich entsprochen hat, da heißt es, da jauchzte das Volk und sprach es, lebe der König. Und Saul scheint geradezu eine Idealbesetzung für das Amt des Königs zu sein, nicht nur, weil er so groß und schön war. Saul ist bescheiden, erweckt Sympathien, gewinnt schnell den Respekt der Menschen, zeigt sich als begabter Stratege, organisiert effektvoll ein Volksheer und fügt den Feinden bittere Niederlagen zu. Er wohnt nicht wie spätere Könige in einem Palast, sondern bleibt zu Hause in Gibea. Er ist anfangs nicht auf Lob und Ruhm aus. Er arbeitet wie jeder andere, benimmt sich wie jeder andere und nützt seine Stellung nicht zur persönlichen Bereicherung. In seinem privaten Umfeld gibt es keine Skandale. Sein Verhältnis zu seinen Söhnen, vor allem zu Jonathan, bleibt bei allen späteren Belastungen eng. Samuel, der Prophet, hat ihm zugesagt, der Geist des Herrn wird über dich kommen. Und so geschieht es. Gott gab ihm ein anderes Herz, heißt es. Kann es etwas Wichtigeres geben, was ein Mensch in solch einer hervorgehobenen Position bekommen kann, als den Geist Gottes und ein verändertes Herz? Was wünschen wir uns mehr für unsere Führer, unsere Politiker, die Staatsmänner, die bei uns das Sagen haben? Doch die Dinge ändern sich. Auch Saul verändert sich. Er muss fast pausenlos Kriege führen. Er findet keinen Frieden mehr. Bis buchstäblich zu seinem letzten Tag bekämpft er die Feinde des Volkes. Kaum ist die Front im Norden ruhiger, geht es im Süden wieder los. Weder Saul noch seine Feinde erringen einen endgültigen Sieg. Unsicherheit und das Gefühl existenzieller Bedrohung und Gefährdung höre nicht auf und verändern selbst einen so starken Menschen und König wie Saul. Er wird niedergeschlagen, misstrauisch, reizbar, traurig, auch in seinem Privatleben. Er neigt zu Wutanfällen und Depressionen. So wie er ständig Feinde an seinen Grenzen vermutet, scheint ihm auch die engste Umgebung voller Verschwörungen zu sein. Auf die Geschichte seines Aufstiegs folgt der jähe Absturz. Die Tragödie des Königs Sauls beginnt, als er sich, so unterstreicht es die Bibel, nicht mehr an Gottes Gebot orientiert. Saul überwirft sich mit dem Propheten Samuel wegen eines Opfergottesdienstes. Ein Kampf mit Israels schlimmsten Feinden, den Philistern, steht bevor. Saul möchte einen Bittgottesdienst abhalten, sich mit einem Opfer die Hilfe Gottes zusichern lassen. Die Zeit drängt, er will nicht auf den alten Gottesmann Samuel warten, der die Opferung nach altem Prophetenbrauch leiten muss. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst, hatte Samuel gesagt. Sauls Ungeduld hat Folgen. Der aufgebrachte Prophet sagt zu ihm: Dein Königtum wird nicht bestehen, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Kennen wir das? Wo haben wir uns im Eifer des Gefechtes aus Ungeduld oder eingebildetem Besserwissen in Dinge eingemischt, sie selbst in die Hand genommen, statt auf Rat und Hilfe von Gott zu warten? Saul geht zunehmend eigene Wege, die von den religiösen Vorschriften abweichen, seien die Wege von ihm auch noch so gut gemeint gewesen. Der endgültige Bruch mit Samuel und Gott kommt bald darauf. Saul feiert einen großen Sieg über den Amalekiterkönig Agag. Damals war es ein üblicher Brauch unter Siegern, auch in Israel, nach einer gewonnenen Schlacht alle Feinde umzubringen. Den feindlichen König, seine Familie, seine Untertanen, Frauen, Alte, Kinder, sogar das Vieh. Man nannte das den Bann vollstrecken. Für uns heute ein unerträglicher Gedanke. Was tat Saul? Er ließ den feindlichen König Agag am Leben und die besten Beutetiere mit ihm. Ob er sich dabei von Mitleid leiten ließ oder von Absichten, die nicht wirklich selbstlos waren, wird nicht richtig deutlich. Das Ergebnis ist jedoch vernichtend für ihn. Samuel spricht ihm die Königswürde ab und sagt: Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er auch dich verworfen, dass du nicht mehr König seist. Eine Stelle in den uralten Erzählungen der Bibel, die für uns heute ganz schwer nur zu verstehen ist. Frage: Wie gehen wir mit solchen Stellen in der Bibel um? Für manche sind sie ja Anlass zu sagen, die Bibel ist ein längst überholtes Buch. Suchen wir uns Hilfe bei solchen schweren Bibelstellen, zum Beispiel in einem Hauskreis oder im Gespräch mit Christen, die uns vertrauenswürdig sind. Um Sauls Unglück vollzumachen, taucht ein neuer Held auf, David, jung, ebenso mutig und schön wie der junge Saul und gleichfalls von Gott auserwählt, über das Volk zu herrschen. Wo David auftritt, stiehlt er dem König die Schau. Er besiegt den Riesen Goliath. Er besiegt sogar durch sein Harfenspiel die Dunkelheit in Sauls Seele, zumindest zeitweise. Aber auch hier führen Sauls Misstrauen und Angst dazu, dass wie schon bei Samuel das Verhältnis zu David am Ende völlig zerrüttet ist. Wenn wir Sauls Geschichte von ihrem Ende her lesen, dann sehen wir einen gebrochenen Mann, der jeden Halt verloren hat. Und dabei ist seine Familie und viele Israeliten mit ins Verderben zu ziehen. Drei Männer gehen schweigend durch die Nacht. König Saul und zwei Leibwächter. Sie bewegen sich mit äußerster Vorsicht. Der mächtige Feind hat ganz in der Nähe sein Lager aufgeschlagen. Die drei Männer wollen nach Endor. Dazu müssen sie am Lager der Philister vorbei. Als sie mitten in der Nacht das Ziel erreichen, ist es totenstill. Das Dorf schläft, bis auf eine alte Frau, die der König unbedingt sprechen will. Sie ist eine Wahrsagerin. Im Hebräischen wird sie Herrin der Grube genannt. Man sagt, sie habe Macht über Totengeister und Zugang zum Land der Toten. Saul, der anfangs unerkannt bleiben will, bittet sie, Samuel, der längst verstorben ist, anzurufen. Rabenschwarze Verzweiflung hat ihn befallen. Feinde bedrängen ihn und sein Volk. Und Gott schweigt. Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. So sagt es Saul zu Samuel, als der aus der Welt der Toten gerufen wird und über die Störung seiner Ruhe zornig ist. Samuel weist ihn ab, warum willst du mich befragen, wenn doch Gott, der Herr, von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Gott des Auszugs aus ägyptischer Knechtschaft, der Gott vom Sinai, hat nichts mit Okkultismus, Esoterik und Magie zu schaffen. Vom toten Saul, Samuel kann Saul keine Hilfe, keinen Rat, keinen Trost erwarten. Im Gegenteil. Das Urteil über ihn steht fest. Das Unheil kann von niemandem abgewendet werden. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein, sagt Samuel. Der Feind wird siegen. Sie alle werden sterben. König Saul ist am Ende. Er weiß es. Er stürzt zu Boden. Er ist unfähig zu sprechen, zu weinen oder seine Angst und Qual hinauszuschreien in die Finsternis, die immer bedrohlicher für ihn wird. Die alte Frau zeigt Mitgefühl, nötigt ihn vor dem Aufbruch noch etwas zu essen. Die Geschichte endet mit dem lapidaren Satz: Und sie standen auf und gingen fort noch in der Nacht. Am nächsten Tag kommt es zur Schlacht mit den Philistern. Saul stürzt sich schwer verwundet in sein Schwert. Seine drei Söhne und alle Männer finden den Tod. Die Philister triumphieren. Sie schlagen Sauls Kopf ab und hängen seine Leiche an eine Stadtmauer. Was für ein trostloses Ende für den ersten König Israels und für seine ganze Familie. Dabei war doch Saul Gottes erste Wahl. Ist das nicht eine Würde, die bleibt? Saul hat sich die Königskrone doch nicht selbst aufgesetzt. Er wurde von Gott berufen und durch Samuel zum ersten König Israels gesalbt. Was ist das für ein Gott, fragen wir uns, der Segen und Fluch scheinbar so willkürlich zwischen Saul und David verteilt. Belädt man eine Waage mit ihren Verfehlungen, so müssten doch beide als zu leicht und verworfen angesehen werden. Davids moralische Lebensbilanz war moralisch mindestens so fragwürdig wie die Sauls. Denken wir doch nur an Bathseba, die er skrupellos und mit mörderischer Konsequenz ihrem Mann ausspannte. Oder daran, dass David sich zeitweise als bezahlter Söldner in den Dienst der Philister, der Todfeinde Israels, stellte. Oder an seinen mehr als problematischen Umgang mit seinen eigenen Kindern. Nein, David stand überhaupt nicht sauberer da als Saul. Vielleicht ist aber der entscheidende Unterschied, David hatte die Größe, nach erkannter und benannter Schuld zu bereuen, umzukehren, Gott um Vergebung zu bitten. Psalm 51, ein Bußgebet, wird ja David zugeschrieben. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. In der Geschichte von Saul gibt es viel Dunkel, wenig Licht, wenig Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Hier handeln Menschen, die ihr eigenes kleines Ego hochrechnen und dann zu wissen glauben, was Gott will und was er für einen Plan mit uns hat. Geschichten wie die von Saul und auch David lassen uns am Menschen verzweifeln. Sie müssen uns nicht an Gott zweifeln lassen. Und doch, wenn wir den verzweifelten König Saul vor uns sehen, der in seine letzte Nacht hineingeht, der weiß, dass ihm bald alles genommen wird, Würde, Leben, Familie, Volk, dann kann es sein, dass uns eine andere Nachtgeschichte in den Sinn kommt. Da ist einer, auch ein König, viele, viele Jahre später, der nach seiner letzten Mahlzeit mit seinen Weggefährten ebenfalls hinausgeht. Im Johannesevangelium heißt es, es war Nacht, die Nacht des Verrats. Wir sehen Jesus, der am Ende von allen verlassen und allein ist, auch von Gott. Wir sehen, wie er misshandelt wird, wie er als König der Juden verspottet, am Kreuz seiner Würde, seines Lebens, seiner Familie, seiner Freunde beraubt wird und nach einem brutalen Ende in ein Grab gelegt. Ja, es gibt schon merkwürdige Parallelen zwischen Saul, dem ersten König von Israel, und dem wahren König, Jesus. Aber eben auch diesen krassen Unterschied. Der eine kam von ganz unten, stieg weit empor wie kein anderer in Israel vor ihm und stürzte entsetzlich tief. Der andere, der eine wahre König, kam von ganz oben und ging aus freien Stücken hinab in unsere Nacht. Paulus schreibt, er hielt nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen und Rang verliehen, der ihn hoch über alles stellt. Saul kannte diesen kommenden König und Messias nicht, natürlich nicht. Er konnte sich nicht damit trösten, dass auch Jesus den Weg der Gottesverlassenheit und des Scheiterns gehen wird. Ja, dass Jesus diesen Weg radikaler gehen wird als jeder andere. Dass er tiefer hinabsteigen wird bis ins Reich des Todes als irgendeiner der Gesalbten des Alten und auch Neuen Bundes. Und dass er gerade so zum Retter und Befreier aller, der Lebenden und der Toten geworden ist, in Israel und in der weiten Welt. Einer ganz ohne Machtspiele, ohne Gewalt, im völligen Gehorsam gegenüber Gott, seinem himmlischen Vater. Und aus unendlicher Liebe zu Menschen wie dir und mir und dem unglücklichen Saul. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Ein paar Dinge möchte ich Ihnen gerne noch weitergeben. In der Ferienzeit finden unsere Gottesdienste nur sonntags morgens um 10 Uhr statt. Wir feiern also nur einen Gottesdienst. Die Veranstaltung oder auch das Treffen der Gruppen und Kreise findet nur nach Absprache statt. Ich möchte Sie noch aufmerksam machen auf die Gemeindefreizeit in den Herbstferien in Mücke, das ist im Großraum Gießen. Wenn Sie Interesse haben, dann bedienen Sie sich doch hinten am Ausgang, am Infotisch liegen diese Flyer für die Gemeindefreizeit aus. Die Kollekte an den beiden Säulen ist heute bestimmt für die Werkstatt Bibel. Die Werkstatt Bibel gehört zum Amt für missionarische Dienste und ist eine ganz spannende Einrichtung. Jugendgruppen, Konfigruppen, Schulklassen kommen in die Werkstatt Bibel und erleben 3 Stunden lang ein Programm mit und entdecken, wie spannend Bibel ist, wie spannend biblische Texte sind. Für die Werkstatt Bibel ist heute die Kollekte an den beiden Säulen bestimmt und wie immer an den Ausgängen die Kollekte im Klingelbeutel für die Gemeindearbeit hier in unserer Paulusgemeinde. Auf dem Missionstisch sammeln wir heute für die Arbeit an den Biharis in Bangladesch. Und jetzt wollen wir miteinander Fürbitte halten und stehen dazu auf.
Das Fürbittengebet beten wir heute gemeinsam. Sie haben das auf dem Zettel mit Worten aus dem Gesangbuchlied Nummer 428. Komm in unsere stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe werben. Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben. Wende Hass und Feindessinn auf den Weg des Friedens hin. Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und Schwache, das von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache. Schaff aus unserem Überfluss Rettung dem, der hungern muss. Komm in unsere laute Stadt, Herr, mit deines Schweigens Mitte, dass wer keinen Mut mehr hat, sich von dir die Kraft erbitte. Für den Weg durch Lärm und Streit hin zu deiner Ewigkeit. Komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen, mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen. Denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit deines Lichtes Fülle, dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz deine Wahrheit uns verhülle, die auch noch in tiefer Nacht Menschen Leben herrlich macht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in euren Alltag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.